Am Anfang steht ja eine ganz oberflächliche Beobachtung. Ja, wir sind heute sehr hygienisch, wir pflegen unsere Wohnung, wir pflegen unseren Körper, wir wechseln täglich die Wäsche und die Hemden. Sauberkeit ist also wirklich ein Ideal, welches in unseren Alltag eingreift. Und daneben steht einfach der Müll. Wir produzieren heute Müll, jeder von uns zu Hause, den Hausmüll, aber auch der industrielle Müll, die Abgase und so weiter und so fort.
Keine Zeit vor uns war so sauber, ja so besessen von Sauberkeit, wie wir es sind. Die Dinge glänzen und duften, sind glatt und rein, wollen klar und eindeutig sein. Zugleich gilt, keine Zeit vor uns war so dreckig. Nicht nur stopfen wir alle Täler und jeden versteckten Winkel der Landschaft mit Abfall voll. Nein, der Müll ist inzwischen wirklich überall. Noch nie waren wir so sauber, noch nie waren wir so dreckig. Dies ist die paradoxe Verfassung der Gegenwart.
Und wenn man beides sich in einer historischen Entwicklung anschaut, dann sieht man, dass beides zugleich entsteht, die moderne Sauberkeit und der moderne Müll, und sich immer weiter fortentwickelt. Und dann stellt sich quasi von alleine die Frage, wie geht das? Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang?
Oliver Schlaut hat sich diese Frage gestellt. Philosophieprofessor, der auch Physik studiert hat. Ein Geisteswissenschaftler, der enorm neugierig ist auf die technischen Fragen, die sich in unserer Gegenwart stellen. Und neugierig wie ist er dem Müll hinterhergereist. Hat eine Deutschlandreise hin zu Müllorten unternommen. Und davon erzählt er in seinem Buch Zugemüllt, eine müllphilosophische Deutschlandreise. Das Buch heute hier im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Marie Schöss begrüßt Sie zu Lesung und Gespräch. Springen wir also gleich rein ins Thema, Oliver Schlaut. Gibt es denn diesen Zusammenhang zwischen Dreck und Sauberkeit der Moderne?
Das ist natürlich die Frage, die mich umgetrieben hat. Denn der Müll ist ja nun mal ein Skandal, aber ein Skandal, den wir nicht wahrhaben wollen, den wir nicht sehen. Und der Verdacht stellt sich dann, dass das eine mit dem anderen irgendwie zusammenhängt. Ja, dass wir durch das Ideal der Sauberkeit, durch die Sauberkeit, die wir in unserer unmittelbaren Umgebung pflegen, den Müll übersehen. Nun, und man kann vielleicht weiterdenken, ob nicht auch eine umgekehrte Kausalität besteht. Ja, denn unsere Sauberkeit ist ja auch ein originär modernes Produkt. Ja, wir säubern uns ja mit industriellen Mitteln. Ja, die Waschmaschine und die Spülmaschine, der Staubsauger, die in den modernen Haushalt einziehen und dies überhaupt erst möglich machen, dass wir eine solche Hygiene betreiben. Ja, sodass wir eine Verbindung in beiden Seiten sehen. Ja, es ist der industrielle, moderne Lebensstil, der es uns erlaubt, so sauber zu werden, und umgekehrt diese Sauberkeit, die es uns erlaubt, über den ganzen Müll hinwegzusehen.
Das heißt, das eine wäre sozusagen eher eine praktische Kausalität und das andere hätte aber einen psychologischen Zusammenhang, oder?
Es ist verführerisch, es als einen psychologischen Zusammenhang zu betrachten, aber ich glaube, es steckt ein bisschen mehr dahinter. Es ist ja nicht nur eine Verdrängungsleistung, die wir individuell jeweils vollbringen, sondern wir haben eine ganze Infrastruktur für diese Verdrängung, ja, zum Beispiel die Müllabfuhr. Wir müssen einfach nur unseren Müll wegwerfen, wir stecken ihn abends in die Tonne. Und am nächsten Morgen ist diese Tonne wie von Zauberhand wieder leer. Und zwar nicht, weil wir Verdrängungskünstler in einem psychologischen Sinne sind, sondern in einem gesellschaftlichen Sinne.
Und das bezeichnen Sie, also sozusagen diese Gleichzeitigkeit von Schmutz und Sauberkeit und eben nicht nur die Gleichzeitigkeit, sondern auch die Kausalität, die Sie dazwischen annehmen, das bezeichnen Sie immer wieder als paradoxe Verfassung unserer Gegenwart. Und um zu verstehen, was das heißt, auch erstmal zu sehen, wie das überhaupt aussieht, reisen Sie durch Deutschland an Orte, die normalerweise eben keine Reiseziele sind. Wie haben Sie denn diese Deutschlandreise einfach ganz banal erstmal zusammengestellt? Also wie kamen die Stationen zusammen, die Ihnen helfen konnten, dieses Paradox eigentlich zu verstehen?
Am Anfang stand die Einsicht, dass ich überhaupt mal den Schreibtisch verlassen muss. Ich kannte schon die Literatur, und es gibt eine große Literatur zum Müll, sowohl kulturhistorisch als auch in einem technischen Sinne, abfallwirtschaftlich. Aber während des Studiums dieser Literatur reifte in mir schon die Überzeugung, dass es nicht mehr reicht, nur über den Müll zu lesen, sondern dass ich wirklich mal hinaus muss, ihn mir anzuschauen. Und das hängt schon mit dem Müll selbst zusammen, weil wir wollen den Müll ja nicht sehen. Es ist das, was wir wegwerfen, in der Illusion, dass es dann auch weg sei. Und gerade deswegen schien es mir nötig, diese Illusion auch praktisch aufzulösen und wirklich mal hinzugehen und einfach nachzuschauen, wo bleibt der Müll, wo ist der, was treibt der, was tun wir mit ihm, was tut er mit uns. Und dann in dem zweiten Schritt musste ich natürlich die Station dieser Reise festlegen. Und da werde ich Sie vermutlich enttäuschen. Die Auswahl war ganz banalen Kriterien geschuldet. Ich habe mich hinter den Computer geklemmt und habe einfach recherchiert und habe sozusagen einfach nach den Superlativen gesucht. Was ist wohl der dreckigste Ort Deutschlands? Ja, was ist die größte Giftmülldeponie Deutschlands? Und so weiter und so fort. Ja, es waren ganz banale Ansatzpunkte.
Und dann kommt man, wenn man so die Suchmaschine füttert, auf welche Reiseziele?
Die Eröffnung spielt in Bitterfeld, im ehemaligen Chemiedreieck der DDR, ja, dem Zentrum der Chemieindustrie der DDR, wo es heute noch Altlasten ungeheuren Ausmaßes im Untergrund gibt. Und von dort führte die Reise dann über Stationen wie zum Beispiel das Atomzwischenlager Gorleben, einen gigantischen Abwasserkanal im Ruhrgebiet, eine idyllische Giftmülldeponie der BASF im Rheinland, eine Tierkadaververwertung an der Mosel und so weiter.
Ich glaube, ich kann für mich sagen, dass ich zwei Aspekte an diesem Zugang, den Sie jetzt schon geschildert haben, also sowohl dieser Hintergrund, den Sie mitbringen, einfach, dass Sie sich durch diese ganze Literatur schon durchgelesen haben, als auch, dass Sie sozusagen wirklich auf Reisen gegangen sind, dass ich zwei Aspekte an diesem Zugang wirklich besonders genossen habe. Und es ist zum einen, dass man wieder konfrontiert wird mit der Sinnlichkeit dieser Orte. Also ich hatte das Gefühl, sie geben denen ein Stück weit die Sinnlichkeit zurück. Wir lernen also auch oder wir erfahren immer wieder einfach, wie es da zum Beispiel riecht. Und das ist durchaus überraschend oder wie es aussieht, wenn man diese Orte betrifft. Und der zweite Effekt war, und den finde ich nicht zu unterschätzen, dass mir eigentlich durch das, was Sie zitieren, klar geworden ist, wie komplex und ausgefeilt eigentlich diese Müllindustrie ist. Und mich hat das persönlich total überrascht. Hatten Sie damit gerechnet, dass sozusagen wirklich alles geregelt ist, was den Müll betrifft? Also um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, das geht bis hin zur Frage, welche Woche ein Fötus erreicht haben muss, um noch als Krankenhausmüll durchzugehen oder um bestattet werden zu dürfen. Und das war für mich so ein Beispiel, bei dem ich gedacht habe, okay, ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass diese Frage geklärt und aufgeschrieben ist.
Ja,
aber Ihnen war das klar, vermutlich, ne?
Nein, mir war das auch nicht klar. Ich bin nicht unvorbereitet in diese Reise gestartet, aber es war eine echte Entdeckungsreise, ja. Während der mir die Komplexität des Gegenstandes überhaupt erst allmählich auch deutlich geworden ist. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, der Müll ist so eine Art Spiegel unserer Gesellschaft. Und zwar in einem sehr, sehr präzisen Sinne. Er spiegelt die Komplexität unserer Gesellschaft. Das beginnt schon damit, dass er die technologische Komplexität unserer Gesellschaft spiegelt. Man kann wirklich historisch nachvollziehen, wie mit dem technischen Fortschritt der Müll immer Schritt hält. Ja, auch der Müll wird immer komplizierter. Ja, es beginnt in der Frühzeit mit ein paar behauenen Steinen, die man eigentlich gar nicht als Müll zählen kann, weil es der Natur egal ist, ob der Kiesel ganz oder halbiert dort liegt. Und dann geht es über Asche, Knochenfragmente, Keramik, ja, bis hin zu dem Chemie- und Atommüll der heutigen Gegenwart, ja, der wirklich im Gleichschritt mit unserer technologischen Entwicklung hinter unserer Kultur hergeht oder sie sogar überholt. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Diagnose, zu der ich in dem Buch gekommen bin, dass der Müll ja nicht nur Schritt hält, sondern uns wirklich überholt und unsere technischen Möglichkeiten, ihn noch zu beherrschen, übersteigt. Und dadurch wird er ja eigentlich erst zu einem Problem, dass wir nicht mehr wissen, was mit ihm zu tun ist.
Was man da jetzt auch schon merkt, ist, wie viele Menschen eigentlich auf eine Art im Verborgenen auch daran arbeiten, dass wir sozusagen den Müll übersehen können. Und das ist auch schön an Ihrem Buch. Sie reisen nicht alleine, sondern Sie treffen an verschiedensten Orten immer wieder Menschen. Unter anderem eben auch, wir haben es schon angesprochen, in Bitterfeld. Und aus Bitterfeld wollen wir gleich eine kleine Passage hören. Vielleicht sagen Sie mal, warum wollten Sie genau dorthin und mit wem waren Sie auch verabredet in Bitterfeld?
Das Interessante an Bitterfeld ist, dass uns dort wirklich der Müll als ein unbeherrschter Gegenstand begegnet. Ja? Selbst der Atommüll, der ja wirklich für sich beanspruchen kann, der gefährlichste Müll zu sein, den die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Selbst dieser Atommüll ist ja noch relativ eingehegt. Ja? Wenn man ihn besichtigen geht, dann steht er dort fein abgepackt in den Kastoren, die überhaupt keine Aura von Gefahr hervorbringen. Man kann sich den ja relativ weit nähern. Und riskiert in dem Augenblick überhaupt nichts. Wir haben zwar für die Zukunft dort ein großes Problem geschaffen, aber im Moment ist es noch beherrschbar. Wir wissen, wo der Müll ist, in welcher Form er da ist, er wird überwacht. Diese Kassoren sind ja mit Sensoren ausgestattet, die permanent den Innendruck und die Temperatur und so weiter überwachen. Wir schaffen dort so eine Art provisorischer Kontrolle. In Bitterfeld sieht es anders aus. Ja, dort hat man eben über Jahrzehnte oder sogar über fast ein Jahrhundert, denn es ist nicht nur eine Geschichte der DDR, sondern es beginnt schon früher. Man hat dort also über einen sehr langen Zeitraum den Chemiemüll sehr unbesorgt abgekippt. In der chemischen Industrie dort wurden etwa 5000 verschiedene Substanzen hergestellt und die findet man alle, sämtliche, heute noch im Grundwasser, wo sie auch nicht nur herumschwimmen, sondern auch munter weiter reagieren. Und da ist eine solch komplexe Lage entstanden, dass man einfach aufgeben musste. Man hat Millionen investiert, man hat es versucht, man hat das Beste getan und musste zu dem Schluss kommen, es geht nicht. Das heißt nicht, dass man heute die Hände in den Schoß legt, aber das Ziel hat sich verschoben. Das Ziel lautet nicht mehr, wir räumen auf, wir machen sauber und danach ist alles wieder in Ordnung, sondern das Ziel lautet, wir versuchen das Schlimmste abzuwenden. Ja, der Müll bleibt dort unten, das Gift bleibt dort unten und wir versuchen irgendwie diese Landschaft bewohnbar zu halten. Und das ist natürlich eine äußerst spannende Ausgangssituation. Und deswegen bin ich dort hingegangen und war dort verabredet mit Fred Walko, der selbst Chemiker ist und in der Filmindustrie in Bitterfeld gearbeitet hat. Ja, dort wurde das Material für Kinofilme hergestellt, auf der Basis von Holz. Ja, man hat im Holz das Lignin extrahiert, was nur unter dem Einsatz von vielen scharfen Chemikalien möglich war. Fred Walko kannte also diese chemische Industrie von innen, wurde dann aber nach 1989 zum Umweltbeauftragten der Region. Ja, hat also dann das Problem von beiden Seiten sozusagen kennengelernt und war ein ausgezeichneter Reiseführer.
Dann springen wir zum Bitterfelder Bogen und hören eine Passage aus Ihrer müllphilosophischen Deutschlandreise, Oliver Schlaut. Es liest der Schauspieler Stefan Wilkening. Extra für diese Lesung ist er vom Dreh des neuen Schwarzwald-Tatorts hier ins BR-Studio zu uns gekommen. Die Münchner kennen ihn von eigentlich allen Bühnen der Stadt. Und hier im BR ist Stefan Wilkening natürlich auch eine der prägenden Stimmen. Regie Irene Schuck.
Vom Bitterfelder Bogen, einer begehbaren monumentalen Stahlskulptur, die im Jahr 2005 eröffnet wurde, hat man einen guten Blick über das Urstromtal der Mulde, in welchem auch die Stadt liegt. Für eine romantische Ideallandschaft fehlt es dem Relief des norddeutschen Tieflands an Energie, aber ihm eignet doch eine ansprechende Naturschönheit. Ausgedehnte Wälder, die sogar Wölfe beherbergen sollen, grenzen an einen großen See mit abwechslungsreichen, weit geschwungenen Ufern. In der Ferne ahnt man im Dunst Hügel, auf denen Windräder stehen. Die nach dem Zusammenbruch der DDR neu angesiedelten Chemiewerke sind immerhin weiß und sauber. Blanke Stahlrohre glänzen in der Sonne und die Schlote entlassen nur blütenweißen Wasserdampf in die Atmosphäre. Allein der Eindruck täuscht. Nicht nur hat die Solarindustrie ihre Produktionslinie in Bitterfeld längst wieder geschlossen und nach Asien verlegt, die Probleme reichen im wahrsten Sinne des Wortes tiefer. Neben mir auf dem Bitterfelder Bogen steht Fried Walko, der vor 1989 als Chemiker in der Filmfabrik Wolfen arbeitete und im Anschluss bis 2015 das Amt des Umweltdezernenten des Landkreises Bitterfeld versah. Der uns umgebenden Landschaft ist er verbunden. Die Wälder um uns gehören dem Bund für Umwelt- und Naturschutz, in dem Walko heute aktiv ist. Angesichts der Gegend, die sich in der Märzsonne vor uns ausbreitet, spricht er indes von einer zerstörten Landschaft. Aus dem Tonfall und seinen Schilderungen wird deutlich, dass Walko mit diesen Worten keinen reißerischen Effekt sucht, sondern eine präzise Diagnose formulieren will. Eine fundamentale Wahrheit über die Welt, in der wir leben, zeichnet sich unter der Oberfläche der Worte ab und nimmt langsam Gestalt an. Welche? Die Diagnose beginnt damit, dass die gesamte Landschaft, die sich vor uns ausbreitet, von Menschenhand umgestaltet ist. Wir stehen hier eigentlich am Rande der am dünnsten besiedelten Gegenden Deutschlands und werden uns auf unseren Reisen noch viel tiefer in die anthropogenen Landschaften begeben. Aber schon hier gilt diese These von den allgegenwärtigen Spuren des Menschen ohne Einschränkung. Bei dem Hügel am Horizont, der mit Windrädern geschmückten Barbara-Höhe bei Czornowitz, der höchsten Erhebung im Gesichtskreis, handelt es sich um eine Hochkippe, auf der ab 1986 der Abraum aus einer Braunkohlegrube aufgehalten wurde. Auch die Anhöhe, von der aus wir das Land betrachten, der Bitterfelder Berg, ist eine solche Hochkippe. Das vor uns liegende Gewässer, der Gottsche See, ist ebenfalls künstlichen Ursprungs. Wo heute sein Wasser in der Sonne glänzt, gähnte vor nicht langer Zeit das 50 Meter tiefe Loch des Tagebaus Gottsche, in dem seit 1948 großflächig die Braunkohle abgebaut wurde. Die ursprünglich durch dieses Gebiet laufende Mulde musste 1975 auf einer Länge von mehreren Kilometern verlegt werden, um den Tagebau ausdehnen zu können. Es war dies vermutlich das letzte große Projekt einer Flussverlegung in der Industrialisierungsgeschichte Deutschlands. Mit ihrem Wasser begann man 1998 die Flutung des ausgekohlten Tagebaus. Was in aller Behutsamkeit geschehen und einige Jahre hätte dauern sollen, wurde von einem Hochwasser 2002 binnen 36 Stunden jäh vollendet. Plötzlich liegt ein See in der Landschaft. Für Ortsfremde und geografische Laien weist kein Indiz auf seinen künstlichen Ursprung hin. Auch die Wälder um uns herum sind von Menschenhand gestaltet. Die Schwefelemissionen aus dem Kraftwerk haben den Wäldern als saurer Regen stark zugesetzt. Über Jahrzehnte stellte sich allerdings ein neues Gleichgewicht ein. Von den lichteren Kronen der geschädigten Bäume profitierte eine bodennahe Vegetation. Und es bildeten sich neue Biotope heraus. Die Paradoxien von Bitterfeld nennt Walkow dies. Und diese Formel schließt einen fundamentalen Perspektivwechsel ein, den uns die vor uns liegende Landschaft abverlangt. Paradoxe Effekte bedeutet, dass wir der heutigen Welt, den zerstörten Landschaften, der Müllwelt, mit solchen Begriffen wie denen der Zerstörung oder Verschmutzung einer vormals unberührten Natur eigentlich gar nicht gerecht werden. Solche Begriffe rufen im Grunde eine statische Vorstellung hervor, wonach es einen reinen Zustand gibt, der vom Menschen allmählich verunreinigt und zerstört wird. In einem Diagramm könnte man diesen Naturzustand als einen vollständig grünen Balken bis zur Marke von 100% darstellen. Daneben würde man Balken für die verschiedenen Landschaften der Erde geordnet nach ihrem Verschmutzungsgrad auftragen. Der grüne Anteil fällt allmählich auf 80%, 60%, 40% und der Rest des Balkens wird rot eingefärbt. Man könnte auch differenzieren zwischen anthropogen überformten Landschaften, zum Beispiel in Gelb, und kontaminierten Landschaften, etwa in Violett. Für Bitterfeld hätten wir vielleicht noch einen kleinen Sockel von 5% in Grün, einen großen Bereich von vielleicht 60% in Gelb und zu oberst erschreckende 35% des Balkens in Violett. Aber ein solches Diagramm würde der Situation nicht gerecht, denn wir haben es in der Wirklichkeit, anders als im Diagramm, nicht mit Segmenten zu tun, die unverbunden nebeneinander stehen. Wir sprechen vielmehr über komplexe Ökosysteme, die durch menschliche Aktivitäten einem bestimmten Druck ausgesetzt werden. Der Mensch greift in sie ein, indem er gewisse Parameter verändert, manche Elemente aus ihnen entfernt und andere neue Entitäten in sie einbringt. Spezies, Gifte, Landschaftsmerkmale. Ökosysteme reagieren auf Veränderungen dynamisch und streben unter den veränderten Bedingungen einem neuen Gleichgewichtszustand zu. Eine Veränderung an einer Stelle zieht im Allgemeinen mithin Verschiebungen in der gesamten Systemarchitektur nach sich, bis wieder eine stabile Situation erreicht ist. Selbstzerstörerische Eingriffe können neue Biotope entstehen lassen, in denen sich passende Flora und Fauna ansiedelt. Es ist wohl bekannt, dass in den vergifteten Landschaften, aus denen sich die Menschen zurückziehen müssen, die Natur wieder zum Vorschein kommt und von den freigegebenen Flächen Besitz ergreift. Umweltverschmutzung kann sich als effektiver Umweltschutz erweisen, und zwar so gut, dass James Lovelock, der Urheber der Gaia-Theorie, vorgeschlagen haben soll, zur Abschreckung gieriger Industrien in den tropischen Regenwäldern kleine Mengen lebensgefährlichen Atommülls einzulagern. Dies sind die paradoxen Effekte.
Eine Passage aus Zugemüllt von Oliver Schlaut, gelesen von Stefan Wilkening. Und Sie, Oliver Schlaut, nehmen einige Lektionen mit aus Bitterfeld. Die eine wäre, dass es naiv ist anzunehmen, man könnte irgendwie zurückkommen zu einer Landschaft, die unberührt ist von Menschen. Die Realität sieht anders aus, nämlich, dass sich ganz neue Landschaften geformt haben, weil der Mensch eingegriffen hat in diese Landschaften, sodass diese alte Trennung Natur auf der einen Seite, Kultur auf der anderen Seite viel zu kurz greift. Aber es gibt noch eine weitere Lektion und die hat unmittelbar mit der Bitterfelder Blase zu tun. Was steckt denn eigentlich in dieser Blase?
Ja, die Bitterfelder Blase. Die Blase beschreibt die Situation im Untergrund, unterhalb der Stadt von Bitterfeld, dort, wo sich der Chemiemüll aus Jahrzehnten von Chemieproduktion angesammelt hat. In einer gigantischen Blase, ich glaube, es sind 60 Millionen Liter Grundwasser, die hochgradig verseucht sind. Und diese Blase, die hält sich im Untergrund auf und man beobachtet sie argwöhnisch und fragt sich, was sie für uns in Zukunft bereithält. Und an den Punkten spürt man, und das sind Punkte, denen ich in dem Buch relativ intensiv nachgegangen bin, dass das Bild einer Blase gar nicht so genau funktioniert, sondern die Situation eigentlich verharmlost. Ja, es beginnt schon damit, dass wir gar nicht so genau wissen, woraus diese Blase besteht. Es sind Tausende von Chemikalien, die sich dort im Untergrund angesammelt haben, auch sehr langlebige Chemikalien, die sich überhaupt nicht zersetzen. Weiters ist es keine Blase in dem Sinne, dass wir es überhaupt mit einem definierten, begrenzten Objekt zu tun hätten. Ja, es ist Grundwasser, aber Grundwasser stagniert ja nicht, sondern es strömt. Und in Bitterfeld, und daher resultiert eigentlich die Dramatik vor Ort, bedroht es das Oberflächenwasser, den Goltsche See und die Mulde, die diesen See durchquert. Und die Mulde selbst ergießt sich dann ein paar Kilometer weiter in die Elbe, die dann wieder in die Nordsee mündet. Und tatsächlich ist es so, dass man noch heute in Fischen der Nordsee Chemikalien findet, von denen man weiß, dass sie aus Bitterfeld stammen. Das ist die Katastrophe, die sich dort während Jahrzehnten ereignet hat. Auch dort, ja, ich habe gerade das Wort Katastrophe benutzt und im gleichen Moment wieder zusammengezuckt, weil mir bewusst wurde, dass es kein adäquater Begriff ist, ja, weil wir mit dem Wort Katastrophe eigentlich ein singuläres Ereignis meinen. Ja, es passiert etwas, eine Fabrik explodiert und verseucht die Umgebung. Aber das ist ja gar nicht die Situation, die wir dort gesehen haben. Wir sahen dort eine permanente Katastrophe. Und in solchen Momenten spürt man das, dass wir vielleicht gar nicht die richtigen Begriffe haben, um zu beschreiben, was wir uns für eine Müllwelt selbst bereitet haben.
Diese Frage mit den Begriffen, die Sie gerade angesprochen haben, die ist total interessant und man merkt auch immer wieder, Sie besuchen zwar einzelne Orte, aber Sie stellen dann eigentlich von ausgehend von diesen Orten auch immer die Frage, wo endet eigentlich dieser Ort? Also wo endet Bitterfeld oder könnte man ein Ende von Bitterfeld oder einen Anfang rekonstruieren? Und die Antwort ist meistens nein, das ist eben nicht so leicht möglich. Und das andere Interessante, was ich auch noch bei Bitterfeld fand, dass man ja nach der Wende dieses Problem in Anführungszeichen Bitterfeld lösen wollte. Also man schickte Ingenieure dahin und die taten dann etwas ziemlich Ungeheuerliches, wenn man mit dieser Materie nicht so vertraut ist, nämlich sie gaben auf. Warum gaben die auf?
Ja, das ist eine interessante Geschichte. Nach dem Zusammenbruch der DDR und ihrer Industrie hat man sich auch ihre Altlasten angenommen. Mit einem typischen Nachwendeoptimismus ist man hingegangen und dachte, das ist ein Problem und das können wir regeln. Und dafür haben wir ja auch Spezialisten, die Ingenieure, die Sie gerade schon benannt haben. Und die sind dort aufgelaufen, haben sich ein Bild der Situation gemacht und haben einfach angefangen aufzuräumen. Ja, das, was wir alle tun möchten. Ja, wieder eine natürliche Landschaft herstellen, wie wir es auch in unserem Haushalt machen. Ja, aufräumen und dann durchwischen und danach ist alles wieder sauber. Das beschränkt sich natürlich in einer Situation wie in Bitterfeld nicht auf einfaches Wischen, ja, sondern man muss dort schon mit großtechnischen Anlagen der Landschaft zu Leibe rücken. Aber immerhin, man hielt es für möglich, hat sich ans Werk gemacht, bis man einsehen musste, dass all die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, nicht ausreichen, um die Situation dort irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Ja, man hat das Modernste, was wir an Technologie haben, eingesetzt und all diese Technologien sind gescheitert. Sie sind an der Komplexität und an der Größe des Problems gescheitert, sodass die Ingenieure gezwungen waren, ihre Zielvorstellungen zu revidieren. Sie haben begreifen müssen, dass man das Problem nicht lösen kann, Was nicht heißt, dass man sich zurückziehen muss und der Katastrophe ihren Lauf lassen muss. Aber man kann eben nicht viel mehr erreichen, als diese Situation irgendwie zu managen. Ja, man hat zum Beispiel heute ein System von sogenannten Abschirmbrunnen geschaffen. Das heißt, es gibt viele Orte, an denen man Brunnen gebohrt hat, in denen heute das verseuchte Grundwasser abgepumpt wird und gereinigt wird. Aber eben nicht mit dem Ziel, das Grundwasser zur Gänze zu reinigen, sondern nur mit dem reduzierten Ziel, zu verhindern, dass es sich in die Mulde, in den Fluss ergießt. Ja, es ist keine Lösung des Problems, sondern es ist irgendwie ein Versuch, das Problem zu meistern, die Landschaft bewohnbar zu halten, das Schlimmste abzuwenden. Und mehr ist es nicht. Aber das ist natürlich nicht die Antwort, die man von unseren Problemlösungsspezialisten erwartet. Ja, die sind dafür da, das Problem zu lösen. Und sie sagen, tut mir leid, das können wir nicht.
Und Sie als Philosoph, was ziehen Sie sozusagen aus diesem Aufgeben der Ingenieure? Also was bedeutet das für uns als Menschen, für die Art, in der wir hoffen und auch uns selbst verstehen?
Ja, was bedeutet das für uns? Die bedrückende Einsicht an solchen Orten war natürlich, dass wir dort in gewisser Weise in unsere eigene Zukunft schauen. Man kann dort wie unter einem Brennglas die Situation beobachten, die wir auf der ganzen Welt heute schaffen. Ja, es gibt in Bitterfeld ein Viertel, welches eigentlich droht abzusaufen, ja, durch den gestiegenen Grundwasserspiegel infolge der Flutung des Goltschesees, drückt dort das Grundwasser von unten in die Häuser und bringt den ganzen Chemiemüll mit sich. Und man hätte das ganze Viertel eigentlich aufgeben müssen. Und was man stattdessen getan hat, weil man es nicht aufgeben möchte, ist eine Mauer darum zu ziehen, eine unterirdische Mauer, an welcher man permanent das Grundwasser abpumpt, um irgendwie dieses tiefliegende Viertel zu retten. Das ist ökonomisch gesehen der absolute Wahnsinn. Ja, es kostet Millionen, während die Immobilien in diesem Viertel keinen entsprechenden Gegenwert bilden. Das ist ein bisschen hart, das zu sagen, aber es ist so. Ja, also ökonomisch ist das eine absolute Irrsinnstat. Ja, aber gleichzeitig ist es genau das, was uns gesellschaftlich bevorsteht. Und ich glaube, das ist die eigentliche Lehre, die man daraus ziehen kann und die ziemlich bitter ist. Ja, also, dass Landschaften heute anthropogen überformt sind, ja, dass es Müll gibt, den wir geschaffen haben und dass er ein Problem darstellt, all das musste ich in dem Buch ja nicht sagen, das wissen wir ja alle. Was wir aber vielleicht nicht unbedingt wissen, was zumindest ich erst an solchen Orten allmählich begriffen habe, ist, dass wir hier wirklich eine Art historischen Kipppunkt erleben. Ja, worauf wir zusteuern, das ist eine Welt, die sich immer mehr mit den Altlasten der Vergangenheit auseinandersetzen werden muss. Ja, wir werden immer mehr unserer Ressourcen da rein investieren müssen, diese Welt überhaupt bewohnbar zu halten, indem wir uns mit Problemen auseinandersetzen, die wir in der Vergangenheit geschaffen haben.
Wir wollen noch eine weitere Station kennenlernen in dieser Sendung und das ist das Ruhrgebiet. Ein ganz anderer Fall eigentlich, auch wenn man natürlich viele Parallelen irgendwie ziehen kann. Was haben Sie dort gesucht? Wem sind Sie dort begegnet?
Ja, in das Ruhrgebiet bin ich gefahren, weil ich mich für Abwasserwirtschaft interessiert habe. Das assoziiert man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht mit dem Ruhrgebiet, aber es ist dort ein ganz großes Thema und auch ein heißes Eisen, weil sich das Ruhrgebiet großflächig infolge der über Jahrhunderte währenden Bergbautätigkeit abgesenkt hat. Das Ruhrgebiet ist teilweise bis zu 20 Metern abgesackt und liegt heute unter dem Pegel des Rheins. Mit anderen Worten, es ist eine Kuhle entstanden, die sich eigentlich jetzt normalerweise allmählich mit Wasser füllen würde. Und das nicht nur lokal, sondern es würde ein riesiger See entstehen, der all die Großstädte des Ruhrgebiets überschwemmen würde. Wenn man nicht aktiv gegenarbeiten würde, und in einem solchen Gebiet ist Abwasserwirtschaft eine besondere Herausforderung. Es ist eine besondere Herausforderung, weil es dicht besiedelt ist. Wir haben einfach unglaublich viele Menschen an einem Platz. Wir haben eine Industrie, die auch Abwässer produziert und auch problematische Abwässer. Und gleichzeitig eine geografische, geologische Situation, die eine enorme Herausforderung darstellt. Und dort bin ich hingereist an einen ganz besonderen Ort, nämlich an die Emscher. Die Emscher ist ein Rheinzufluss, ursprünglich ein idyllischer kleiner Fluss, der dem Rhein zufließt, der aber relativ schnell als eine Kloake benutzt worden ist. Ja, die Industrie und die Haushalte drumherum haben ihr ungeklärtes Abwasser einfach in diesen Fluss abgegeben. Das ist eine Geschichte, die beginnt schon im 19. Jahrhundert. Überraschend ist, wie lange sie währt, ja, nämlich bis weit in das 20. Jahrhundert, bis weit in die Nachkriegszeit hinein. Ja, noch in den 70er, 80er, 90er Jahren war dieser Fluss einfach eine offene Kloake, ja, ein offener Kanal, der bestialisch gestunken haben muss. und der auch nicht ungefährlich war. Ja. Und dieser Situation hat man inzwischen Abhilfe geschaffen, auf eine ganz verblüffende Art und Weise. Ja, wenn man heute diese Landschaft betritt, dann ahnt man gar nichts mehr von der Situation, wie sie sich vor wenigen Jahrzehnten noch dargestellt hat. Man sieht einen sehr idyllischen Fluss, der fröhlich durch die Landschaft meandert und ein großes Ökosystem beherbergt. Aber all das hatte einen Preis, denn das Abwasser muss ja weiter irgendwo hin. Und man hat tatsächlich unter diesem Fluss, der Enscher, einen zweiten Fluss geschaffen, ja, einen unterirdischen Fluss, den modernsten und größten Abwasserkanal Europas.
Dann hören wir noch eine zweite Passage aus Zugemüllt, dem müllphilosophischen Reisebericht, geschrieben von Oliver Schlaut, gelesen von Stefan Wilkening. Und in dieser Passage sind Sie, Oliver Schlaut, mit Heinrich Böll im Gepäck im Ruhrgebiet unterwegs.
Das Ruhrgebiet. Wieder begegnen wir einer Landschaft mit Tücken. Sie ist der westliche Zwilling des Chemiedreiecks um Bitterfeld, wie aus den Worten Heinrich Bölls aus dem Jahr 1958 deutlich wird. 100 Jahre lang ließ man, ohne sich die geringsten Gedanken darüber zu machen, Staub und Ruß auf den Arbeiter im Ruhrgebiet herabregnen, machte die Landschaft, in der er lebte, zur Büßerlandschaft, ließ Dämpfe auf ihn los, knebelte ihm das Klima, raubte ihm jährlich einen ganzen Monat Sonne. Man schuf Industrielandschaft. Doch dieser Begriff, der so nüchtern klingt, ist nur eine romantische Verbrämung der Tatsache, dass die Industrie hier die Landschaft getötet hat, ohne eine neue zu bilden. Aber was verbirgt sich hinter dem Wort Industrielandschaft, die, nehmen wir Bölls Worte ernst, so etwas wie den bewohnten Leichnam einer echten Landschaft darstellen muss? Das Ruhrgebiet ist das am dichtesten besiedelte Gebiet Europas. Die ursprünglichen städtischen Zentren haben vollkommen an Kontur verloren und sind zu einem zusammenhängenden Betonmoloch aus Schnellstraßen, Eisenbahntrassen, Fabriken, Industriebrachen, Gewerbegebieten und Arbeitersiedlungen verwachsen, der mehr als 4000 Quadratkilometer bedeckt. Der Schlüssel zu einer philosophischen Bestimmung ihres Wesens offenbart sich allerdings nicht dem laienhaften Blick eines Reisenden. Rückt man ihr mit den digitalen Methoden moderner geografischer Forschung zur Leibe, kommt man ihrem Geheimnis näher. Denn die Computeranimation zeigt eine zutiefst gestörte, wie von Riesenhand verformte Erdoberfläche. Das Ruhrgebiet verdankt seine Entwicklung dem Vorkommen von Steinkohle. Wie in Mitteldeutschland waren es auch hier subtropische Sumpfwälder, die mit mächtigen Torfschichten die Grundlage für die Inkohlung legten. Allerdings geschah dies hier bedeutend früher, schon vor etwa 300 Millionen Jahren. Und auch war es nicht das Meer, sondern einfach ablaufendes Oberflächenwasser, welches in Zeiten größerer Erosion die Torfvorkommen mit Sedimenten überdeckte. Dank der langen Zeitspanne konnte sich der Prozess mehrfach wiederholen. Auf den Sedimenten wuchsen neue Wälder empor und bildeten neue Torfschichten, die wiederum überlagert wurden, bis die Schichtenfolge schließlich mehrere tausend Meter maß. Der tektonische Druck presste die unteren Torfschichten erst zu Braunkohle und ließ schließlich Steinkohle entstehen, die hier Flöze von bis zu 3 Metern Dicke bildet. Wo die Flöze aufgrund von Geländeverwerfungen an die Oberfläche treten, werden sie schon in der vorrömischen Eisenzeit genutzt. Im 19. Jahrhundert setzt die Ausbeutung im industriellen Maßstab ein, wobei die tiefliegende Steinkohle, anders als die Bitterfelder Braunkohle, nicht im Tagebau gefördert wird, sondern in unterirdischen Minen abgebaut werden muss. Infolge des 100-jährigen Abbaus von Steinkohle in unterirdischen Minen, die sich kreuz und quer durch den Untergrund fraßen, haben sich große Teile des Ruhrgebiets abgesenkt, stellenweise mehr als 25 Meter, wie die digitale Rekonstruktion deutlich werden lässt. Flüsse änderten in der Folge ihre Fließrichtung. In Senken bildeten sich Seen. Große Teile des Ruhrgebiets liegen mittlerweile unterhalb des angrenzenden Rheins. Das heutige Ruhrgebiet bildet eine Polderlandschaft, wie man sie aus den Niederlanden kennt, nur dass Dammbauten und Drainage hier nicht ausreichen. An über 300 Stellen laufen Tag und Nacht Pumpwerke ohne die sich große Teile des Ruhrgebiets und die in ihm beherbergten Großstädte in einen gewaltigen See verwandeln würden. Man spricht in diesem Zusammenhang von Ewigkeitslasten. Und das Schlimme an diesem Wort ist, dass es nicht als Metapher gemeint ist. Vor allem verweist es auf den eigentümlichen Charakter dessen, was wir hier als Industrielandschaft vor uns sehen. Es handelt sich nicht eigentlich um den Leichnam einer Landschaft, wie Böll versuchsweise befand, sondern eher, um in der von ihm beschworenen Bilderwelt zu bleiben, um eine Landschaft im Koma, die nur mehr von Maschinen am Leben gehalten wird. In der Form, wie sie heute noch bewohnt werden kann, ist sie mit den Maschinen verwachsen. Ein Hybridobjekt, eine Technolandschaft, halb Maschine, halb Landschaft. Das Wuppertal-Institut spricht von Naturinfrastrukturen. Der Philosoph Jens Söntgen in der Analyse eines ähnlichen Beispiels von einem Cyborg. Ich verstehe solche Wörter nicht als wissenschaftliche Begriffe, sondern eher als Merkzettel, die anzeigen, dass hier noch ein gedankliches Problem zu bewältigen ist. Wie können wir Natur und Technik zusammendenken? Wie die Landschaften verstehen, die wir fürderhin bewohnen werden? Mitten in dieser Technolandschaft liegt auch das wundersame Bauwerk, um dessen Willen ich die Reise unternommen habe. Der Fluss unter dem Fluss. Auf der Erdoberfläche kann indes kaum ein Verdacht aufkommen, welch bemerkenswertem Bauwerk man sich nähert. Die Emscher, so der Name des Wasserlaufs, der in der Nähe von Dortmund entspringt, um nach Durchquerung des gesamten Ruhrgebiets bei Dienstlaken in den Rhein zu münden, wirkt streckenweise so idyllisch, wie dies in einer stark besiedelten und industriell intensiv genutzten Landschaft nur möglich ist. Der natürlich anmutende Flusslauf verbirgt indes eine dramatische Geschichte. Die Emscher wurde nicht nur genutzt, sondern solchermaßen übernutzt, dass sie in einem neuen Sinne zu einem verbotenen Fluss wurde, unnahbar aufgrund seines Gestanks, die Dialektik der Wastelands. Davon ist heute an der Emscher nichts mehr sichtbar. Aber der Fluss birgt eben sein unsichtbares Geheimnis, seinen unterirdischen Doppelgänger, der Fluss unter dem Fluss. Der verbotene Fluss wurde aufgespalten in ein klares, helles Biotop zutage, einen befreiten Fluss, der meandernd sein Bett wieder selbst bestimmen darf, ein offener Fluss, den der zurückkehrende Artenreichtum umgehend wieder erobert, ein erlaubter Fluss, an dessen Ufern die Menschen wieder aufatmen können, und einen der größten und modernsten Abwasserkanäle unter Tage. 73 Kilometer Betonröhren mit einem Durchmesser bis zu 2,8 Metern in 8 bis 40 Metern unter dem Erdboden. Insgesamt 214.000 Tonnen Stahlbeton. Ein Wartungsroboter, der irgendwo dort unten in der Finsternis auf einsamer Wanderschaft ist, überwacht den Zustand der Röhren aus säureresistentem Spezialbeton. Da die Röhren zum ungestörten Abfluss der Kloake ein gewisses Gefälle haben müssen, das dem geringen Abfall des Geländes zum Rhein hin übertrifft, muss ihr Lauf auf der 50 Kilometer langen Strecke gelegentlich durch gewaltige Pumpwerke unterbrochen werden, die das Abwasser aus 40 Metern Tiefe wieder an die Oberfläche befördern, um es auf dem nächsten Abschnitt wieder abschüssig in die Tiefe laufen zu lassen. Ein solches Pumpwerk an der Kläranlage Bottrop mit ihren drei weithin sichtbaren eierförmigen Faultürmen aus glänzendem Stahl, in deren Innern der Klärschlamm fermentiert wird, kann ich später am Tag besichtigen. Wir steigen nun in die Tiefe des gewaltigen, in seinen Dimensionen fast kathedralenhaften Betonrundes. Auf seinem Grund versetzen 8 mit Elektromotoren betriebene Turbinen die einströmende Kloake in eine solche Geschwindigkeit, dass sie sodann aus eigener Kraft den meterhohen Aufstieg durch die massiven senkrechten Stahlrohre bewältigen kann. Die 4 Turbinen in der gegenüberliegenden Kammer laufen ferne summend auf Hochtouren und versetzen das Bauwerk in eine kaum merkliche Vibration. Mit einem Male setzt sich auch in unserer Kammer eine Turbine in Gang, da die Sensoren einen größeren Zustrom von Abwasser melden, fährt kurz mit einem lauten Surren auf Höchstleistung hoch, um sich alsbald bei mittlerer Last einzupendeln. Ich lege die Hand an das kalte, dickwandige Stahlrohr und spüre die Gewalt der strömenden Massen. Nichts erinnert in diesem Moment daran, dass es Abwasser ist, welches dort strömt, Die gesammelten und kondensierten Ausscheidungen von über 1 Million Menschen im Einzugsgebiet der Emscher. Abwasser, Urin, Kot, Erbrochenes, Menstruationsblut, was weiß ich noch alles. Nicht die Spur eines üblen Geruchs liegt in der Luft. Wenn überhaupt, riecht es ganz leicht hohl und feucht nach frischem Beton. Überhaupt erweist sich das schlagende Herz des Schmutzes, welches den Urstrom von Fäkalien durch die Venen der Zivilisation pumpt, als ein sauberer und aufgeräumter Ort.
Und hier ist noch Zeit für eine letzte Frage an Oliver Schlaut, den Philosophen, der sich für sein jüngstes Buch auf eine Müllreise begeben hat. Denn Ihr Buch, Oliver Schlaut, verzichtet ja auf ein letztes mutmachendes Kapitel. Also Sie geben nicht vor, die Lösung des Problems zu kennen. Man hat viel eher das Gefühl, es gibt wirklich keine Lösung für dieses Problem. Wie sind Sie denn rausgegangen aus diesem Projekt? Sie wirken nicht resigniert auf mich, aber melancholisch muss man doch werden, oder?
Ja, durchaus. Ja, also wenn ich am Ende des Buches einen positiven Ausblick verweigere, dann natürlich nicht aus Effekthascherei, sondern im Grunde aus intellektueller Aufrichtigkeit. Ja, es gibt dort nichts, was ich bieten könnte. Ja, es gibt keine einfache Lösung. Ich glaube nicht, dass alles verloren ist. Ja, das Buch hat nicht das Ziel, uns zu Pessimisten zu machen. Ich glaube, es hat das Ziel, uns die Illusionen zu nehmen. Wir sollen uns nichts vormachen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft des Buches. Aber das heißt ja nicht, dass alles verloren ist. Ganz im Gegenteil. Ja, illusionslos zu sein, ist ja vielleicht eine wichtige Bedingung dafür, überhaupt wieder in die Tätigkeit zu kommen. Insofern habe ich mir meinen naturgegebenen Optimismus durchaus bewahrt. Gleichwohl hat er sich wandeln müssen. Ja, und das war für mich auch ein komplizierter Lernprozess, der auch unmittelbar mit dem Ruhrgebiet zu tun hat, über welches wir jetzt zum Schluss gesprochen haben. Ja, dort sieht man ja eine Lösung. Ja, die Emscher Genossenschaft, die diesen Fluss umgestaltet hat, hat ja wirklich etwas zu bieten. Es ist eine enorme Erfolgsgeschichte, aber ein Erfolg, der auch bitter ist. Wir sehen auf der Oberfläche wieder einen Fluss, wir sehen eine intakte Landschaft, aber wir wissen, diese Landschaft unterscheidet sich fundamental von den Landschaften, die wir früher bewohnt haben. Es ist keine Landschaft, die sich selbst erhält, ja, sondern es ist eine Landschaft, die auf einer enormen technologischen Infrastruktur ruht. Und ich denke, das ist wirklich ein Bild der Zukunft. Es wird Möglichkeiten geben. Wir haben ja gar keine andere Wahl, als uns irgendwie mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Aber wir haben eben eine Situation geschaffen, in der es kein Zurück gibt. Und das war für mich selbst wirklich eine schwierige Einsicht. Ja, auch ich würde manchmal sagen, ja, wir müssen irgendwie zurück. Ja, vor 200 Jahren haben wir eine falsche Abzweigung genommen und dahin müssen wir zurück. Ja, in so eine idyllische Frühzeit. Und von einem landwirtschaftlich geprägten Europa mit netten Städten und Handwerkern in ihren kleinen Werkstätten. Aber diesen Weg haben wir uns wirklich versperrt. Ja, der Müll ist da, die Probleme sind da und wir können ihn nur durch Technologie, durch Infrastruktur, durch aktive Bemühungen begegnen, so wie es im Ruhrgebiet geschieht. Ja. Das heißt, einerseits ja, wir wollen den idyllischen Fluss, aber wir bekommen ihn nur zu dem Preis einer hochtechnologischen Infrastruktur, die natürlich auch extrem ressourcenintensiv ist, ja, und selbst wieder Unmengen an Energie verschlingt. Und das ist die Paradoxalität, mit der wir uns in Zukunft auseinanderzusetzen haben. Ja, wir haben den Punkt verpasst. Wir haben nicht den Punkt verpasst, die Dinge noch zum Guten zu wenden. Aber wir haben den Punkt verpasst, wo das konflikt- und widerspruchsfrei zu leisten ist.
Das sagt Oliver Schlaut. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit.
Ich danke für Ihr Interesse.
Zugemüllt von Oliver Schlaut ist erschienen im CH Beck Verlag und dank der freundlichen Genehmigung des Verlags können wir Ihnen die Lesung von Stefan Wilkening in diesem Podcast anbieten. Das war der Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Marie Schöss sagt Danke fürs Zuhören.